Wollen wir zum Anfang nur miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, wie großartig, wenn wir das erfassen dürfen, dass dein Kreuz all unsere Schuld getragen hat, dein Blut all unsere Schuld bedeckt hat. Und Herr, wie großartig ist es, wenn wir das in unserem Leben einfach als Gewissheit haben dürfen. Ich möchte dir Danke sagen, jetzt einfach auch für diese Zeit, die du uns schenkst. Du weißt, was heute alles in diesem Tag schon hinter uns liegt. Wir möchten es jetzt dir bringen, möchten vor dir zur Ruhe kommen, möchten dich bitten um Konzentration, um Wachsamkeit. Bereite du unsere Herzen jetzt einfach vor auf das, was du uns ganz persönlich sagen möchtest. Herr, dir sei Lobpreis und Anbetung dafür. Amen. Ja, schön, dass ihr da seid. Sogar die, die heute mit auf der Trauerfeier waren. Heute war ja der Abschied von der Annemarie Theilmann in Kieselbronn. Und da waren wir heute eine schöne Gruppe, fand ich. Waren viele da, wo wir miteinander einfach uns auch nochmal erinnern durften an das, was Gott im Leben von der Annemarie Theilmann gewirkt und getan hat. Und ich fand es eine tolle, ermutigende, einfach nochmal Botschaft über die Gewissheit des Heils, die wir in Jesus Christus haben dürfen. Fand ich echt nochmal für mich persönlich irgendwie einfach Mut machen und trösten, wenn man sagen darf, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben entscheiden kann von der Liebe Gottes. Das fand ich echt toll. Das war der Predigttext heute, den Annemarie auch ausgesucht hatte. Und ihr habt ja auch viele Jahre eben auch die Annemarie bei euch gehabt. Ich habe sie gar nicht so lang gekannt, wobei ich muss sagen, es war die, die ich am längsten gekannt habe vom Christusbund. Es war die, die ich per Telefon immer Kontakt hatte, Annemarie, wenn sie angerufen hat und gesagt, ja, Herr Eberwein, wir brauchen wieder Praktikanten für unsere Freizeit. Ja. Und dann hat sie, mit der hatte ich immer Kontakt, das war eigentlich auch so der erste Anknüpfungspunkt zum Brüderbund damals mit den Praktikanten. Und die Praktikanten kamen immer sehr ermutigt und begeistert zurück und haben untereinander unter den Bibelschülern immer die Praktika empfohlen beim Brüderbund. Ja, und dann hat Annemarie wieder angerufen. Und dann war sie sogar mal im Bibelcenter bei uns in der Bibelschule in Breckerfeld. Dann haben wir uns das erste Mal so persönlich kennengelernt. Und dann ging es mal darum, wo sie gesagt hat, Klaus, da waren wir dann per Du, ja, wir brauchen eine Mitarbeiterin, irgendwann eine Nachfolgerin für mich. Und dann hatten wir tatsächlich eine ehemalige Schülerin. Und da habe ich gesagt, ich könnte mir vorstellen, das wäre jemand. Ja. Und dann bin ich beim Bewerbungsgespräch mit dabei gewesen. Das heißt, die Schülerin hat gesagt, du kennst den Verband da eher, dann geh doch mit. Und dann sage ich, gut, ich gehe mit. Ja. Interessiert mich auch mal, was das genau für ein Verband ist. Ja. Und dann habe ich tatsächlich dann die Annemarie, der Matthias Köhler das erste Mal kennengelernt. Und dann war die ehemalige Schülerin dann mit dabei, die da in die Arbeit dann hätte eventuell mit eingestiegen. Sie hat sich dann aber für Mission entschieden und ist jetzt Missionarin in Afrika mit der KIB. Und das seit vielen Jahren. Dachte ich, schade, aber wenn es die Leute in Mission zieht, ja gut, das war dann auch gut, und da ist er auch wirklich angekommen, tut einen großen Dienst, einen guten Dienst. Und da kam so ein bisschen die Verbindung. Und am Telefon fragte ich noch immer, ja, was für Erwartungen habt ihr denn an Praktikanten, wenn die jetzt bei euch Freizeit machen wollen? Und das ist bei mir hängen geblieben, weil es gab manchmal so Praktikumssteller, da waren immer die Erwartungen so ganz besonders hoch. Ja. Und sie hat nur einen Satz gesagt, Klaus, Sie müssen Jesus lieb haben und Kinder lieb haben. Und das war's. Und das fand ich echt genial, weil das mich damals schon auch. Also wie gesagt, der Satz ist mir hängen geblieben. Und war schön, dass ich jetzt einfach nur die letzten Jahre mit ihr als Kollege da im Dienst stehen durfte. Ja, wir möchten uns miteinander beschäftigen mit ein paar Persönlichkeiten. Wir hatten ja eine tolle Zeit auf dem Schmali, ja, die war echt schön. Danke auch nochmals für die Einladung, dass ich bei euch bei dieser Gemeindefreizeit mit dabei sein durfte. Ich fand es einfach toll, wenn man mal so ein bisschen länger Zeit hat, sich kennenzulernen, auch wenn ich da mal geschwind Samstagabends abgehauen bin, weil meine Schwiegermutter ja den 70. Geburtstag hatte. Und dann waren wir am Sonntag aber nochmal dort. Und das war auch richtig schön. Aus Fußballspielen war richtig toll. Ja? Ha? Meine Hose ist sauber geworden, ja. Aber ich bin nicht ganz heil geblieben. Ja? Bin heimgekommen, bin abends ins Bett gelegen und hab gedacht, boah, hab ich Schmerzen. Ja? Und konnte nicht schlafen. Und dann habe ich mich 10 Tage lang mit Ibuprofen vollgepumpt, bis meine Frau gesagt hat, jetzt gehst du mal raus. Und ich sagte, der kann eh nichts machen. Ja, wenn der Rippe geprellt ist, ist er halt geprellt. Und dann war ich beim Arzt. Dann sagte er, hey, Wein, da ist nichts geprellt. Da ist was gebrochen. Also, das, guck mal hier, wie ja, leidensbereit ich bin hier. Ja. Meine Frau hat gemeint, du sollst vielleicht Fußballspiele doch lassen. Ja, genau, wenn du da hast, gegen Wand. Ja, und da haben wir ja ein paar Lebensbilder angeschaut. Und dann war die Überlegung, was machen wir weiter? Und dann war mal eine Überlegung, mal Rot oder was über Israel. Und jetzt habe ich, und dann haben wir gesagt, wir machen Lebensbilder weiter. Und ich habe gedacht, jetzt nehme ich Lebensbilder aus dem Buch Rot. Und da gibt es nämlich eben ja diese besondere Persönlichkeit, und ich möchte mit euch heute Abend einsteigen in dieses Thema Ruth, eine ein Familiendrama. Ich habe Gliederung mit dabei, wo ihr einfach mal durchgehen lassen könnt. Es sind ja nur 4 kurze Kapitel, aber mit einer sehr dramatischen Geschichte und mit einem wunderbaren Ausgang, wo Gott Dinge gefügt hat, wie man sie eigentlich, wie soll ich sagen, wie sie kein Dichter erfinden hätte können. Und auch das, allein wie diese Geschichte beschrieben wird, ist schon ein Stück weit ein Beweis, dass das, was die Bibel hier beschreibt, einfach eine historische Tatsache ist und nicht irgendeiner, der da einen Roman oder einen Liebesroman verfasst hat. Ich möchte am Anfang zuerst so eine Einführung machen in das Buch, dass wir mal wissen, in welchem Zeit und welchem Hintergrund diese Geschichte da abspielt. Und dann wollen wir uns tatsächlich anhand von einigen von den Personen uns dieses Buch einfach mal anschauen. Aber zuvor möchte ich einfach mal die ersten 5 Verse lesen. Schlag mal mit auf, das Buch Rut meine ich, ja. Das Buch Rut. Rut, wenn ihr das gleich in eure Bibel aufschreiben wollt. Rut heißt Freundin oder Freundschaft. Rut, Freundschaft. Freundin, Gefährtin können wir auch übersetzen. Und ich lese mal die ersten Verse. Zu der Zeit, als die Richter regierten, das Buch Richter ist das Buch, was vor dem Buch Rut kommt. Das heißt, dieses Buch Rut, wenn das Buch Richter ist, dann gehört das Buch Rut mitten rein in dieses Richterbuch. Ja? Also wir haben das Richterbuch und jetzt kommt die Rut, die kommt aber zeitlich nicht danach, sondern mitten rein in diese Zeit, wo die Richter regiert haben. Dort entstand eine Hungersnot im Land. Damals zog ein Mann von Bethlehem, Juda, fort, um sich im Gefilde Moab niederzulassen, samt seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Dieser Mann aber hieß Elimelech und seine Frau Naemi. Seine beiden Söhne aber hießen Machlon und Kilion. Die waren Ephraititer von Bethlehem, Juda. Und sie gelangten ins Gefilde Moab und lebten dort, Elimelech, aber Naemis Mann starb. Und sie blieb allein mit ihren beiden Söhnen. Diese nahmen sich moabitische Frauen. Eine hieß Orpa und die andere Ruth. Und sie wohnten daselbst etwa 10 Jahre. Danach starben auch die beiden, Mahlon und Kilion. Also, dass die Frau nach dem Tod ihrer beiden Söhne und ihres Mannes allein zurückblieb. Es geht um ein Buch, das einzigartig in der Bibel ist und das einzigste Buch, deren Inhalt die Lebensgeschichte einer Frau ist. Findet man nicht in keinem anderen biblischen Buch, dass wir ein Buch haben, wo es nur um diese Lebensgeschichte einer Frau geht. Klar, wir haben noch das Buch Esther, aber da geht es eben auch um Mardochai und die anderen. Ja? Es handelt von der tragischen Familiengeschichte einer, darf ich mal sagen, heidnischen Frau. Ruth war ja keine Jüdin, sondern eine Moabiterin. Und wir lesen von Schmerz, wir lesen von Leid, wir lesen von tragischen Entscheidungen, die getroffen wurden, bis hin zu wunderbaren Wegführungen, wo Gott das, was vielleicht falsch entschieden wurde, wieder auf gute Bahn gelenkt hat. 4 kurze Kapitel haben wir. Ihr habt bei euch auf diesem Blatt so eine Gliederung. Im ersten Kapitel geht es darum, wie sie in das Gebiet Moab kommen. Elimelech, der mit seiner Frau also ausreist oder flüchtet nach Moab. Dann, wie sie dort, ich sage jetzt mal, die Naemi, dann ihren Mann und ihre beiden Söhne verliert. Und wie sie dann sich auf den Weg zurückmacht, wieder nach Bethlehem, da wo sie eigentlich ihre Heimat haben. Dann Kapitel 2, befinden wir uns auf dem Felde Moabs. Boas heißt, müsste es eigentlich heißen. Ja, das ist falsch. Nicht auf dem Feld Moabs. Auf dem Feld von Boas. Entschuldigung, ändert das mal bitte. Frage an Kollegen. Ja. Und Boas trifft die Ruth, als sie dort auf seinem Feld Ehren liest, was sie da macht und warum, das wird man zeigen. Und dass sie zufällig dort auf das Feld kommt von dem Boas, der eigentlich ein Verwandter von ihrer Schwiegermutter ist. Und dann ist Kapitel 2 ein ganz interessantes, schönes, spannendes Kapitel, wie Naemi die Ruth vorbereitet und ihr gut zuredet, dass sie da sich dem Boas auch als Frau gibt. Und dann kommt Kapitel 3, diese Begegnung auf der Tenne. Da gibt tatsächlich dann die Ruth, wo sie sich dann zu Boas hinlegt. Das ist ganz romantisch, was da beschrieben wird. Das ist gar nicht verschmutzt oder dreckig, ja, sondern sehr zurückhaltend und auch sehr keusch. Ja, manche legen da fast viel Verdorbenes rein. Es war gar nicht Verdorbenes, im Gegenteil. Ja. Die Begegnung von der Ruth bei Boas, die war sehr vorbildlich und zurückhaltend. Und dann kommt Kapitel 4, nämlich die Verhandlung um dieses Erbrecht, wo nämlich dann die Ruth aufgenommen wird in die Familie, dann Naemis Erbe eigentlich gerettet wird, weil ja kein Erbe mehr da war, sind ja alle tot gewesen, und Boas, der jetzt dieses Erbe löst oder wieder aufnimmt. Er übernimmt die Verantwortung, zahlt die Schulden ab, ja, und schafft dann sogar, indem dass er sogar die Ruth dann zur Frau nimmt und dann sie am Ende einen Sohn bekommen, den Obed, sogar einen Nachfolger in der Erbschaft. Und dann auf einmal ist die ganze Familiengeschichte, wo eine Wende nimmt, wo Gott sogar ganz großartig nach Heilsgeschichte schreibt. Und das schauen wir uns mal ein bisschen an. Aber jetzt fangen wir zuerst an. Was war der geschichtliche Hintergrund? Was war das für eine Zeit? Das Buch Ruth ist eine Familiengeschichte in einer Zeit, in der Chaos herrschte in Israel oder in Juda. Es war eine Zeit der Richter und wir wissen, das Buch Richter, da können wir von Anfang bis Ende lesen, dass das eine ganz, ganz schwierige Zeit war. Kapitel 21, Vers 5, der Vers, bevor Ruth anfängt. Schlag mal auf, wie es da losgeht. Richter 21, Vers 25. Zu jener Zeit war kein König in Israel. Also, dieses ganze Land war regierungslos, herrscherlos. Da gab es keine Zentralregierung. Jedermann tat, was ihn recht dünkte. Das war eine Anarchie. Das war absolutes Chaos. Und jetzt direkt in diesem Buch hinein, wo diese Anarchie war, wo jeder tat, was er wollte und Gott ab und an Richter schenkte. Das waren Leute, die lokal aufgestanden sind und versucht haben, Ordnung reinzubringen. Simson ist einer davon oder die vielen anderen Richter, die uns ja in der Bibel beschrieben werden. Es war eine Zeit der Richter, also nicht eine Zentralregierung, sondern dieses ganze Volk der 12 Stämme war zerfallen in lauter kleine Grüppchen. Und es war eine Zeit, in der immer wieder Hungersnöte aufkamen, weil Feinde hereinbrachen, dieses Land eingenommen haben, die Bauern beklaut haben, die ganzen Felder niedergebrannt haben. Wisst ihr, dass Felder in Israel brennen und Erntefelder niederbrennen, das ist nichts Neues. Wenn heute vom Gazastreifen Feuerballons rüberkommen und die ganzen Felder niederbrennen, ja, wo eigentlich die Ernte von Israel ist, das ist nichts Neues. Ja. Das gab es damals schon. Damals kamen Feinde, die im Prinzip das Volk geschwächt haben, indem sie ihre ganze, ich sage es mal, Ernte geraubt haben und am Schluss sogar noch verbrannt haben oder wie umgepflügt haben, damit auch die nächsten Jahre nichts kommt. Könnt mal aufschlagen, Richter 6, da haben wir so ein Beispiel. Richter Kapitel 6. Es waren natürlich auch immer Erfolge, diese Hungersnot von der Gottlosigkeit des Volkes Israel, muss man sagen. Das heißt, wenn das Volk Israel sich abgewendet hat von Gott, dann hat Gott sich auch zurückgezogen, hat seine Hand abgezogen und dann kamen die Feinde und haben alles zerstört. Ich lese mal Kapitel 6. Und die Kinder Israels taten, was böse war vor dem Herrn. Da gab sie der Herr in die Hand der Midianiter. Gott lässt einfach laufen. Gott lässt einfach zu, dass dann der Feind Überhand bekommt und dass der Feind zum Werkzeug wird, in der Hand Gottes, um sein eigenes Volk zu züchtigen. Jetzt lesen wir weiter. Und es war 7 Jahre lang. Und als die Hand der Midianiter zu stark war über Israel, machte die Kinder Israel zum Schutz vor den Midianiter Schlupfwinkel in den Bergen. Sie machten Höhlen und Burgen. Und es geschah, wenn Israel etwas gesät hatte, so kamen die Midianiter und die Amalekiter und die Morgenländer wieder herauf und lagerten sich wieder sie und verderbten das ganze Gewächs des Landes bis hin nach Gaza. Und sie ließen kein Lebensmittel mehr übrig in Israel, auch keine Schafe, keine Ochsen, keine Esel. Denn sie kamen samt ihrem Vieh und ihren Zelten herauf wie eine große Menge Heuschrecken, so dass weder sie noch ihre Kamele zu zählen waren und sie fielen ins Land ein, um es zu verderben. Das ist eigentlich der Hintergrund. Und da muss man sich natürlich nicht wundern, dass das Leben von Naemi und ihrem Mann in einer Zeit war, wo einfach so viele Nöte da waren, wo sie gesagt haben, wenn wir jetzt gehen ins Nachbarland, wir flüchten, dann geht es uns besser. Auch das Leben Ruth, ja, war geprägt eben in einer Zeit von Unruhe und Chaos. Innerpolitische Nöte waren da. Wie schon gesagt, zu jener Zeit gab es keinen König. Eine Zeit, die auch absolut gottlos war. Und hier lernen wir schon ein geistliches Prinzip im Alten Testament, wo auf der einen Seite Gott gezeigt hat, wenn das Volk Gottes sich von ihrem Gott wegwendet, dann lässt Gott sein Volk, darf ich mal sagen, einfach ins Leere laufen. Wenn es heißt, wie heißt es hier, an jeder Tat, ja, was ihn recht dünkte, dann muss man schon sagen, das hört sich schon sehr tolerant an. Oder ist das nicht das, was eigentlich doch auch heute die Freiheit ist? Jeder darf tun und lassen, was er will. Das ist richtig modern, das ist neuzeitlich eigentlich. Ja? Hierarchien werden nicht mehr anerkannt, jeder ist sein eigener Herr. Und die Ordnung der Toleranz oder der Eigenherrschaft wurde zur größten Unordnung. Und am Ende hat es sogar dieses Volk ins Chaos geführt. Gerade weil die Zeit, in der sich diese Geschichte abspielt, so dunkel ist, leuchtet umso heller eigentlich da die Geschichte dieser Rut auf und wie Gott auf einmal eingreift. Und Gott greift hier sehr, darf ich mal sagen, gar nicht sichtbar ein. Gott taucht hier gar nicht auf, sondern er handelt im Hintergrund. Sein Name taucht auf, der Glaube ist da. Ja? Und wir sehen, wie Gott sich trotz dieser Zeit durchsetzt und Gott seinen Plan vollführt. Wollen wir uns mal kurz anschauen, was und wo sie herkamen. Ihr seht es hier, das ist Bethlehem, also Juda. Dann ist hier Jerusalem und da ist Bethlehem. Und sie haben sich aufgemacht, komplett auf die andere Seite, wenn ihr das seht, vom Toten Meer, in das Land Moab. Hier ist Moab. Und dort waren sie also 10 Jahre. Das sind ja ganz kurze Sätze, wenn man das überlegt. Ich lese noch mal vor. Zu jener Zeit, als die Richter regierten, entstand eine Hungersnot. Ihr könnt neben Vers 1 reinschreiben, Richter 6. Ja, Richter 6. Schreibt ihr klein in eure Bibel, klein daneben, ja, Richter 6, neben Rut 1. Damals zog ein Mann von Bethlehem, Juda. Bethlehem, Juda, das ist hier, Bethlehem in Juda. Es gibt hier oben auch ein Bethlehem. Ja, deswegen ist die Bibel so genau und sagt Bethlehem, Juda. Das ist wie Städte im Remstal und nicht Städte am Kalter Markt. Ja, es gibt halt mehrere Städte. Und genauso ist es halt mit Bethlehem. Das ist ein cooler Vergleich, Bethlehem und Städte. Gell? Ein jüdischer Mann flüchtet aus Bethlehem. Werden wir nachher noch zu sprechen kommen, das ist interessant. Bethlehem heißt Brothaus oder das Haus des Brotes. Ja? Bet ist das Haus, Lechem das Brot. Er verlässt das Brothaus. Er verlässt, dann würde ich sagen, den Bäcker. Ja? In der Hoffnung, dass er woanders mehr bekommt. Dann zieht er in das Land der Moabiter und kurze Zeit stirbt Elimelech, daneben seine Söhne, 2 Töchter aus Moab und auch sie sterben. Und dann sitzt sie da, die kinderlose Witwe oder jetzt kinderlose Witwe, ja, mit 2 Schwiegertöchtern, die aus einer völlig anderen Kultur kommen. Den Gott Israels gar nicht kennen. Eigentlich aus dem Götzentum kommen. Und auf der Hälfte, als sie dann zurückkehrt, Kapitel 1, Vers 6, da machte sie sich auf nach 10 Jahren mit ihren 2 Schwiegertöchtern auf und kehrte zurück aus dem Gefilde Moabs, denn sie hatte da selbst vernommen, dass der Herr sein Volk heimgesucht hat und ihm Brot gegeben hat. Und sie verließ den Ort, da sie gewesen war, und ihre 2 Schwiegertöchter mit ihr. Und sie machte sich auf den Weg, um wieder ins Land Juda zurückzukehren. Und dann stellt sie die Frage ihrer Töchter und sagt, geh doch nicht mit mir, geh doch wieder zurück. Und auf der Hälfte im Weg kehrt eine der Tochter wieder zurück, nämlich die Orpa, aber die Rut lässt sich nicht überreden, zurückzugehen, sondern sie kehrt mit ihrer Schwiegermutter nicht zurück in ihr Heimatland, sondern in ein anderes, fremdes Land. Das Land, darf ich mal sagen, ihres Mannes, ihres Schwiegervaters, ihrer Schwiegermutter. Da kennt sie aber keinen. Das heißt, sie hat komplett ihre eigene Verwandtschaft verlassen, ihr eigenes Land, ihr Vaterhaus. Das ist fast schon wie bei Abraham. Kennt ihr die Geschichte? Er hat gesagt, verlasse das Land, ja, das Vaterhaus und geh in das Land, das ich dir zeigen will. Eindrücklich ist das Versprechen. Ruth 1, Vers 16. Das müsst ihr euch in eurer Bibel anstreichen. Als nämlich Ruth sich nicht überreden lässt, von ihrer Schwiegermutter zurückzukehren, macht sie fast schon einen Eid. Manchmal ist das so ein Vers, den man zur Hochzeit sich manche wählt. Ja. Aber das ist ganz interessant, was die Ruth hier ihrer Schwiegermutter verspricht. Und es zeugt von einer ganz, ganz tiefen Verbundenheit. Ich lese mal vor. Dringe nicht in mich, dass ich dich verlassen und von dir weg umkehren soll. Also hör jetzt auf, mich ständig zu bedrängen und mich ständig darüber zu überreden. Denn wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Jetzt kommt der Schlüssel. Dein Volk, das ist mein Volk. Und dein Gott ist mein Gott. Da ist etwas passiert bei der Ruth. Das ist bei der Orpa nicht passiert. Nämlich eine volle Identität mit dem Volk Gottes und sogar eine Identität mit dem Gott Israels. So weit, dass sie sogar sagt, wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da selbst will ich begraben sein. Der Herr tue mir dies und das und noch mehr, wenn nicht der Tod allein uns scheiden soll. Das ist echt fast wie ein Eheversprecher, gell? Aber das, was Ruth hier macht, das ist noch viel gewaltiger. Ja, weil es von einem Glauben zeugt. Und die Ruth hat wohl gemerkt, dass der Gott Israels mehr ist als all das, was sie an Göttern kennengelernt hat. Durch die Liberatsehe werden wir vielleicht noch zu sprechen kommen, was das ist. Liberatsehe heißt Schwagerehe. Ja? Die wird beschrieben im 5. Buch Mose, Kapitel 25, wird Ruth von Boas mit einem reichen jüdischen Mann verheiratet. Im Alten Testament war es so, ganz kurz geschwind noch erklärt, ist, dass wenn der Erbe, also wenn ein Sohn geheiratet hat und er der Erbe und Erbnachfolger ist und er stirbt, ja, dann muss ja das Erbe gesichert sein, damit es wieder weitervererbt werden soll. Und dann war der andere Bruder, der Schwager eigentlich, verpflichtet, in diese Ehepflicht einzugehen, um Nachkommen zu schaffen. Das heißt, um dann wieder die Witwe zu heiraten, also die Frau seines Bruders, wo er verstorben ist, zu heiraten und dann Nachkommen zu schaffen, Kinder zu kriegen, möglichst einen Mann, klar, ja, der dann als Erbe eingesetzt ist, um das Erbe zu erhalten, sonst geht es ja verloren. Ja. Das ist ein spezielles Gesetz, das Gott nur dem Volk Israel gegeben hat, und zwar aufgrund der irdischen Verheißungen Gottes. Bei uns gibt es das nicht, wir haben keine irdische Verheißung. Ja? Aber hier ging es darum, um das Land in Besitz zu halten des jüdischen Volkes. Ruth die Heidin ist damit also aufgenommen in die Nachkommenschaft oder in das Volk Israel. Und in wunderbarer Weise sehen wir auf einmal jetzt Gottes Größe. Und das kennt ihr vielleicht schon, wisst ihr, Kindergeschichte und Ruth ist ja so Sonntagsschulgeschichte, ja? Dass im Prinzip aus Boas, einem Juden, und Ruth, der Heiden, der Nachkomme Obed, entsteht ein Vorfahre Davids, ja, und jetzt gehen wir weiter, Salomos bis hin zu Jesus. Dass im Prinzip sogar Gott genau diese Geschichte gebraucht, dass eine Heidin in das Volk Israels aufgenommen wird und sogar, sagen wir mal, zur Großmutter wird und Vorfahren eigentlich von David, sogar von Jesus selbst. Also eine ganz, darf ich mal sagen, heilsgeschichtliche Bedeutung hat dieses Buch. Auf der einen Seite ganz persönlich, was die Ruth, die Naomi, was sie erlebt haben. Auf der anderen Seite heilsgeschichtlich, was Gott mit diesem Buch uns zeigen möchte, nämlich seine Geschichte, wie Gott durch die ganze Zeit seinen Faden des Heils nie verliert. Schlag mal auf Ruth 4, Vers 17. Einfach so als Überblick mal am Anfang. Ruth 4, Vers 17. Und da lesen wir nämlich das am Ende. Und ihre Nachbarin gaben ihm einen Namen und sprachen, der Naomi ist ein Sohn geboren. Interessanter, Naomi war ja nicht Naomi, war ja Ruth. Ja? Aber Naomi war eigentlich die Nachkommin und die Ruth war ihre Schwiegertochter und der Nachkomme war jetzt eben, waren ja alle tot. Der Mann, die Söhne, jetzt übernimmt das Enkelkind. Und eigentlich ist er, also ihr geboren, weil es der Erbe ist, der Fortlauer. Er bekommt das Erbe von der Naomi. Oder von Elimelech. Ja? Und sie hieß ihn Obed. Obed, Diener. Der ist der Vater Isais und des Vaters Davids. Es ist ganz wichtig, dass ihr das euch unterstreicht. Obed, der Vater Isais und des Vaters Davids. Und somit in dieser Linie eben von dem Stammbaum Jesu. Jetzt könnt ihr gerade mal Matthäus mit aufschlagen, wenn ihr wollt. Matthäus Kapitel 1. Und da ist das Geschlechtsregister Jesu beschrieben, nämlich war der als der Sohn Davids bezeichnet wird und der Sohn Abrahams. Einmal der Sohn Abrahams, der Sohn der Verheißung, und der Sohn Davids als der Sohn des Königs. Und dann lesen wir die ganze Geschichte, wer da wen da Nachkommen geschaffen hat. Und dann lesen wir in Vers 5. Salomo zeugte den Boas mit der Rahab. Rahab, Boas zeugte den Obed mit der Ruth. Obed zeugte den Jesse. Und Jesse zeugte den König David. Jesse ist Isai. Ja? Und da habt ihr im Prinzip diesen Sprung drin. Also, Davids Abstammungslinie erinnert uns auch interessanterweise an, darf ich mal sagen, die heidnische Prägung in der Messias-Linie von Matthäus 1. Wir haben einmal Rahab, die Kanaaniterin, und wir haben Ruth, die Moabiterin. Und die Heiden im Stammbaum Jesu, fragt man sich immer, wie kann das sein? Ja? Da kann ich einfach sagen, das ist Gottes große Gnade, dass Gott in seiner Heilsgeschichte da schon andeutet, dass Gott das Heil für alle Völker vorbereitet und nicht nur für das Volk Israel. Apostelgeschichte 28, könnt ihr mit aufschlagen. 28, so sollt ihr nun wissen, dass das Heil Gottes zu den Heiden gesandt ist und sie werden es auch hören. Das ist, was Paulus am Ende predigt. Er sagt, so sollt ihr es wissen, das Heil Gottes ist zu den Heiden gesandt. Eine Rahab hat es vernommen, als sie in Jericho war, wo sie gehört hat, der Gott Israels, der ist mit euch, hat sie doch den Kundschaftern gesagt. Und alle haben sehr Angst hier in Jericho. Und wisst ihr, diesen Gott Israels, den hat die Ruth auch erlebt. Obwohl da Hungersnot war. Aber irgendwie hat sie gemerkt, Gott steht dennoch zu seinem Volk. Das tragische Leid der jüdischen Familie von Naomi und Elimelech ist interessant. Wird auf einmal zum Heil für eine Heidin. die Not einer jüdischen Familie wird auf einmal zum Segen für Heiden. Müssen wir uns mal im Hinterkopf festhalten. Weil ähnlich finden wir es auch, Römer 11. Ja? Paulus sagt da, sind die Juden denn gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Also ist das Volk Israel verstoßen von Gott? Sind sie gefallen, dass sie nicht mehr existieren sollten, dass es aufhören soll? Und da gibt ja gerade Paulus im Römer 11 diesen deutlichen Aussagen, er sagt, nein, das sei ferne. Sondern durch ihren Fall, also durch dieses Leid, durch den Fall Israels oder Judas, wurde das Heil den Heiden, ich möchte jetzt hier in Klammer machen, Rut, zuteil. Dieses Buch hat eine ganz besondere heilsgeschichtliche Bedeutung. Und die möchte ich euch auch im Laufe dieser Abende, wo wir miteinander haben, einfach aufzeigen. Die Nachfolge und das Versprechen Ruths. Ruth wird durch die Heirat mit Boas ins Volk Gottes also aufgenommen. Und Ruth wird zur Stammmutter Davids und damit auch zur Stammmutter Jesu, Richter 4, Vers 17 und Matthäus 1, Vers 5. Vielleicht noch kurz, bevor wir zu Elimelech kommen, noch ein paar Gedanken. Also hier noch Apostelgeschichte 28, Vers 28. Und zwar eine Gegenüberstellung von dieser besonderen Buch der Literatur. Nämlich, es gibt zwei Bücher, die den Namen einer Frau tragen in der Bibel. Das sind Ruth und Esther. Und interessant ist, wenn man die miteinander vergleicht, ja, dass diese zwei Frauen,
hast du nur mal die zwei Bibelstellen?
Die hintere Apostelgeschichte, also Richter 8, Richter 4, Vers 17. Ruth, danke. Ruth 4, Vers 17 und Matthäus 1, Vers 5. Und dann Paulus, der dann Apostelgeschichte 28, 28 sagt, das Heil ist zu den Juden gekommen. Schaut euch mal diese Gegensätze an von Ruth und von Esther. Und das finde ich auch etwas ganz Interessantes, wie Gott das ganz bewusst macht. Einmal haben wir Ruth, die Moabiterin, die in Israel wohnt. Ja? Und bei der Esther haben wir eine Jüdin, die unter den Heiden wohnt. Dann haben wir Ruth, die Heidin, die einen reichen Juden heiratet, sogar eigentlich den Königsadern, kann man sagen, ja, David, muss man überlegen, ja, der Boas oder der Obed, das war ja Vorfahren von König David. Ja. Und Esther, die eine Jüdin ist, die einen reichen Heiden heiratet, nämlich Ahasverus, den König, nämlich den Perserkönig. Ganz interessant, ja. Wie gegensätzlich das ist. Weil das hat eine ganz große Bedeutung. Auch das Buch Esther, das ist ein traumhaftes Buch. Auch heilsgeschichtlich. Ja? Ich mag das Alte Testament, weil es natürlich unheimlich viele persönliche, seelsorgerliche Inhalte gibt. Aber was mich fasziniert, ist immer diese heilsgeschichtlichen Zusammenhänge, die Gott im Alten Testament schon eigentlich voraussagt. Wo Gott, darf ich mal sagen, seine ganze Heilsgeschichte schon irgendwie entfaltet, irgendwie vorbereitet, aufzeigt, natürlich noch nicht ganz sichtbar, aber irgendwie faszinierend in einer, ich sage jetzt mal, Parallelität, wo wir staunen werden, wie auch Gott Menschen gebraucht, Typologien, da werden wir drauf kommen, ja, und Gott sie zu besonderen Vorbildern macht. Und da ist eben Ruth auch so eine. Verfasserschaft, jüdischer Verfasser, vermutlich Samuel, weil er im Prinzip ziemlich genau die jüdischen Sitten und die Gesetzesvorgaben beschreibt. Und kein Jude wäre auf der einen Seite auf die Idee gekommen, irgendwie auch eine Legende vielleicht oder Märchen zu verfassen, wo dann auf einmal eine Heidin die Hauptrolle spielt. Ja, von dem her ist das auch ein Beweis, dass dieses Buch eine Realist oder eine reale Geschichte ist und nicht irgendwie eine erfundene Geschichte von Menschen. Ganz kurz, ich müsste das wahrscheinlich nicht abschreiben, einfach nur geschwind aufnehmen. Es gibt einmal viele geistliche Wahrheiten. Ja, jede Person dieser Geschichte hat etwas für uns geistlich und praktisch zu sagen. Wir können sehr viel lernen über ihr Verhalten, ja, so dass es uns weder zur Ermutigung oder auch zur Mahnung ist. Darüber hinaus ist es ein Beweis für Gottes Gnade und Treue, wie Gott mit diesen Menschen umgeht und wie er sie führt, wie er sie lenkt und leitet. Gottes Gnade, die sichtbar wird auch in der Rettung durch die Nationen oder von den Nationen. Und es zeigt auch eben, wie in diesem Buch der Mittelpunkt beschrieben wird, wie einfach ein Vertrauen da ist gegenüber Gott. Ein Vertrauen da ist, wo die Ruth Dinge tut im Glauben, ohne selbst irgendwie groß da einzugreifen, sondern sich einfach führen lässt. Heute ist man ja immer dran, selber zu machen. Ja? Typologien, das ist das andere. Und zwar ganz hochinteressante Typologien. Typologien kommt von Typus. Das heißt, Gott nimmt ein Stück weit Menschen und stellt sie als in einer Typologie auf Geschehen im Neuen Testament hin. Vielen Gestalten im Alten Testament kennen wir das, ja. Wir hatten das schon jetzt gehabt, diese im Schwalberg, ja. Am Beispiel von Josef, ja. Josef, eine Typologie auf Jesus. Und so gibt es auch im Buch Esther Typologien. So gibt es eben auch im Buch Ruth Typologien. Ja, einmal, wo man das Buch, im Buch den Messias entdeckt, Boas, der auf einmal der Retter wird, der Erlöser wird, der auf einmal ja, sich da hineinwirft, ja, und die Ruth und Naomi sich annimmt. Und eben durch das Handeln biblischer Gestalten, wo man ein Stück weit darauf hinweisen kann, auf das, was Christus tut. Hier habt ihr nochmal die Übersicht, so wie ihr es hier auf dem Blatt habt. Schauen wir uns mal noch kurz diese ersten Verse an von Ruth und machen uns mal ein paar Gedanken, wie es eigentlich da dazu kam. Hinter dieser tragischen Familiengeschichte steckt eine, oder die Ursache ist eigentlich eine tragische Entscheidung, die Elimelech getroffen hat. Ich möchte mal so sagen, ich glaube, dass die Bibel uns im Alten Testament unheimlich viele Wahrheiten durch Lebensberichte gibt, wie Verständnis wir bekommen, was Glaubensentscheidungen betrifft oder auch göttliche Führungen. Und wir sehen hier ein Stück weit, wie Elimelech eine Wahl getroffen hat, die eigentlich dem Wort Gottes widersprochen hat. Vielleicht nochmal ganz bewusst, ja, da war auf einmal eine Entscheidung, die Elimelech getroffen hat, aufgrund einer Hungersnot. Alle anderen blieben im Land, aber er hat gedacht, er geht. Elimelech hat aufgrund dieser aufgetretenen Hungersnot, wie soll ich sagen, sich dem Handeln Gottes entzogen. Ich werde da gleich nochmal drauf zurückkommen. Und das Tragische ist, dass wie so ein Schicksalsschlag einer nach dem anderen kam. Da kommt zuerst die große Hungersnot. Dann trifft er die Entscheidung, einen Wohnwechsel zu machen. Dann stirbt er, dann sterben seine Söhne. Ja? Und auf einmal ist die Mutter, also die Naomi, allein. Sie selber nennt sich auf einmal dann um in Mara. Müssen wir überlegen, da heißt Kapitel 20, als sie wieder zurückkommt, da heißt es, sie aber sprachen, heißt Oder, ah, guck mal, ist das nicht Naemi, Vers 19? Sie aber sprachen, nennt mich nicht Naemi, sondern nennt mich Mara. Naemi heißt die Liebliche und Mara die Betrübte. Voll zog ich aus und leer komme ich zurück. Aber jetzt möchte ich mal versuchen, das ein bisschen aufzuzeigen. Es war nicht ein blindes Schicksal, was Elimelech und die Familie getroffen hat. Sondern ich möchte mal so sagen, es war Gottes Handeln. Ja? Das kann man manchmal mit Leid das nicht immer erklären. Es ist auch nicht immer dieses Tun-Ergehen-Prinzip, was es auch heute im Neuen Testament ist, so, also wenn du nicht folgst, dann passiert das. Ja? Sondern manchmal gehört Leid zu unserem Leben. Das ist nicht irgendwie aussichtslos dem Schicksal hinterlassen oder überlassen, sondern Gott lässt manchmal Dinge in unserem Leben zu, die man nicht nachvollziehen können, wo Gott aber bewusst Dinge irgendwie führt und lenkt und leitet. Und hier haben wir manchmal so Einblicke. Kann man nicht immer alles als eins und eins übertragen. Aber wir möchten schon lernen, was war das, was Elimelech damals bewogen hat, aus dem Land Israel zu gehen. Ich möchte mal sagen, es wäre eine Entscheidung des Glaubens gewesen, in Bethlehem zu bleiben. Es wäre eine Entscheidung des Vertrauens gewesen, dass Gott durchdringt und durchhält, auch wenn Hungersnot da ist. Und die Wahl des Unglaubens ist, ich gehe Probleme aus dem Weg. Ich hau einfach ab. Wir packen Koffer, mir geht nicht. Da drüben ist schöner. Ist ja sowieso, die Wiese vom Nachbarn ist ja immer schöner, gell? Ist immer grüner. Und dann geht man. Weiß man, irgendwo, was weiß ich, einem die Last zu schwer ist, dem Platz, wo man gerade ist, und dann flieht man vielleicht auch vor einer Last, die Gott einem sogar vielleicht auferlegt hat, weil man vielleicht da drin was lernen möchte. Ich möchte euch mal kurz da ein bisschen mit reinnehmen. Was waren das für Punkte? Ich habe mal so ein paar Punkte rausgeschrieben. Ja? Die Wahl des Unglaubens, Bethlehem verlassen, das war etwas, wo ich sagen würde, wenn man es mir mal versucht, den geistlichen Hintergrund zu sehen, eher etwas war, wo er sich Gott entzogen hat. Nochmal, ganz am Anfang, was war Hungersnot? Richter 6. Ich lese euch nochmal vor. Die Kinder Israel taten, was böse war. Da gab sie der Herr in die Hand der Midianiter und es kam eine Hungersnot. Jetzt möchte ich es mal ein bisschen übertragen. Gott hat die Hungersnot zugelassen, um sein Volk zu erziehen. Und Elimelech hat sich der Erziehung Gottes entzogen. Er war nicht bereit, das Gericht Gottes anzunehmen, sich unter das Urteil Gottes zu stellen und zu sagen, ja, wir haben Schitte gebaut und unsere Felder, ja, jetzt müssen wir ein bisschen auf dem Rand nagen. So, er hat gesagt, dann hau ich ab. Deswegen war es ein Weg des Misstrauens. Der Name Elimelech bedeutet, mein Gott ist König. Elimelech. Wenn Elimelech wirklich geglaubt hätte, wie sein Name heißt, Elimelech, dann wäre er sich der Fürsorge Gottes gewiss gewesen. Auch in der größten Hungersnot. Aber Elimelech wählte nicht den Weg des Glaubens, sondern er ging seinen eigenen Weg und hatte sein Leben in die eigene Hand genommen. Und das war ein Weg des Misstrauens gegenüber Gott, indem er jetzt angefangen hat, sein Vertrauen auf sich selbst zu setzen. Ähnlich finden wir das auch schon in der Wüste beim Volk Israel. Schon damals, als das Volk Israel in der Wüste war, misstraute das Volk dem lebendigen Gott, der ihnen gesagt hat, jetzt zieht von Ägypten nach Kanaan, dort wird ein Land ich euch geben, wovon Milch und Honig fließt. Und was haben die gesagt? Das glauben wir nicht, das müssen wir zuerst mal sehen. Und dann haben sie das Land ausgekundschaftet. Auch das war ja eine Tat des Misstrauens. Weil sie Gott nicht getraut und vertraut haben, sind sie nicht ins verheißene Land gekommen. Sondern sie sind in der Wüste stecken geblieben. Und das ist das Interessante, was auch die Bibel uns lehrt. Es braucht Gottvertrauen, um ins Land der Verheißung zu kommen. Und es braucht Gottvertrauen, um dort zu bleiben. Damals hinter dem Unglauben des Volkes, sich da zu entziehen, möchte ich mal so ein bisschen auf uns anwenden. Auch als Christ braucht es immer wieder dieses Vertrauen auf Gott, darf ich mal sagen, so durchstrecken in unserem Leben, auszuhalten. Das ist interessant, ich habe gestern ein Gespräch gehabt mit einem jungen Pärchen, die sich jetzt verlobt haben und die heiraten wollen. Und dann habe ich gefragt, ob ich sie traue. Und dann machen wir immer so Ehevorbereitungsabende. Und dann lernt man sich so kennen. Und meine erste Frage ist immer, ich will einfach wissen, wie sie zum Glauben gekommen sind. Ja. Und dann haben sie erzählt, wie sie zum Glauben gekommen sind. Hat sie so erzählt, wie einfach auch in ihrem Leben ist immer so christliches Elternhaus groß geworden. Ja, und dann so viele Durchstrecken gehabt. Viele Durchstrecken. Und das kennen wir auch, ja, wie unser Glaubensleben immer so hoch und runter geht und manchmal so Durchstrecke hat. Ja, und jetzt ist die Frage in so einer Durchstrecke, was mache ich dann? Halte ich dennoch am Herrn und am Glauben fest, auch in einer Wüstezeit, wo vielleicht ich geistlich gar nicht so erlebe? Oder lasse ich mich auf einmal dann, darf ich mal, in die Welt ziehen? Lasse ich dann auf einmal, wo ich sage, jetzt gehe ich eh nicht, also dann lassen wir es gleich laufen. Elimelech, vielleicht wäre es gut gewesen, ich hätte Psalm 37 gelesen, aber den hat wahrscheinlich erst sein Nachkomme geschrieben, sein Urenkel. Vertrau auf den Herrn und tu Gutes, wohne im Land und übe Treue. Manchmal müssen wir Christen auch im Glauben ausharren. Manchmal eben auch vielleicht so Hungersnöte, Wüstenzeiten, Dürrezeiten. Gott hat uns nicht versprochen, dass wir ständig immer, wie sagt man, im Flow sind. Ja? Sondern es gibt auch im geistlichen Leben Dürrezeiten. Und das ist mal ganz unabhängig, ob das selbstverschuldete Dürrezeiten sind oder ob das Dinge sind, wo wir miterleben, weil unsere Gesellschaft vielleicht von Gott sich abwendet und wir Teil der Gesellschaft sind. Wie viele Christen, die vielleicht gar nichts dazu beitragen haben, haben einen Krieg erlebt und sie kamen mit unter das Gericht, was in Deutschland war. Also es geht jetzt immer noch darum, dass man selber dran schuld ist. Aber sich dem zu entziehen, ja, und denken, jetzt entziehe ich mich dem und versuche einen eigenen, besseren Weg zu gehen als den Gott vorgezeichnet hat. Das ist das, was eher ein Misstrauen ist. Bei Elimelech war es ein Weg des Misstrauens und sogar ein Weg weg von Gott. Es war ein Weg ohne Gott. Elimelech, darf ich mal sagen, hat sich in die falsche Richtung bewegt. Und jetzt mal ganz geografisch. Ihr habt vorher diese Karte gesehen hier, ja? Wohin ging er? Richtung Osten. Du kannst mal in der Bibel so ein kleines Studium machen, wenn Gott weder Völker oder Leute nach Osten geschickt hat, oder was von Osten kommt. Denk mal an Kain. Wohin ist er geflohen? In das Land Sinia. Nach Osten. Nach Osten. Weg von Gott. Sein Ausweg war ein Ausweg ohne Gott, so dass irgendwie auf einmal das noch mehr verheerende Folgen hat. War auch bei wer ist noch nach Osten geflohen? Rette dich auf den Berg. Lot. Ja. Jona ist zwar nicht nach Osten geflohen, aber ist weggeflohen von Gott. Ja. Und der Fisch hat ihn geholt. Wie heißt es in dem Lied? Ohne Gott geht es in die Dunkelheit. Gell? Und wenn es in den Bauch vom Fisch ist. Der Herr wird nicht mit euch sein. Da ist einmal das Volk Israel in eine dunkle Situation gekommen, als sie das Land Kanaan im Unglauben nicht einnehmen wollten. Dann wollten sie auf eigenen Willen auf einmal doch das Land einnehmen. Und Mose hat gesagt, lasst es. Ihr könnt jetzt nicht im Trotz in Eigenherrschaft was tun, dann werdet ihr wirklich eine auf den Deckel kriegen. Und Mose hat gesagt, geht nicht, denn der Herr wird nicht mit euch sein. Dann müsst ihr zuerst warten und die Beziehung mit Gott wieder klären. Es war ein Weg ohne Verheißung. Wie gesagt, Elimelech hatte eigentlich im Land der Verheißung gelebt, im Land, in der Stadt, wo sogar die Messias-Erwartung war, Bethlehem. Er zog weg vom Ort des Segens, weg vom Ort der Verheißung, weg vom Brot des Lebens. Unbegreiflich, dass er dann aufbricht, sogar nach Moab. Wer ist denn Moab? Moab war der Sohn der ältesten Tochter Lots. Und Lot, ihr kennt die Geschichte, damals, als er mit seinen Töchtern da geflohen ist, dann in seiner Höhle gelebt hat, ja, und dann war er stockbesoffen und die Töchter sind zu ihm eingegangen und eigentlich aus dieser Sünde heraus ist dann im Prinzip Moab entstanden. Moab selber verfiel dem Götzendienst. Moab hat später sich abgewandt von Gott, war ein Volk, das zum Götzendienst sich zugewandt hatte. Später sogar, als das Volk Israel aus Ägypten ins Land Kanaan zog, sich Israel in die Quere gestellt hat. Sich Gott in den Weg gestellt hat. Mose hat Leute geschickt und hat gesagt, lass uns durchziehen. Wir werden nur auf dem Weg bleiben. Wir werden nicht irgendwie auf den Acker gehen, wir werden uns nicht irgendwie da breit machen, sondern wir werden durchgehen. Wir werden für Wasser und Getränke bezahlen. Und dann kommt Moab entgegen und fängt Krieg an. Fünfter Mose 23, lesen wir das. Die Moabiter, oder ein Moabiter, sie drängten Bileam dazu, was zu machen? Das Volk zu verfluchen. Und in dieses Land geht Elimelech. In das Land der Feinde, der Götzendiener, die das Land bedrängt haben, das Volk bedrängt haben, die das Volk Israel verflucht haben. Schlag mal auf, Richter Kapitel 3. Die Richterzeit, wo immer die Feinde, ja, nach Israel eingeströmt sind und das jüdische Volk unterdrückt haben. Was waren das für Feinde? Das waren Leute aus Mesopotamien, absolut. Das waren Kinder Ammons, Vers 13. Das waren Amalekiter, aber Vers 14. Das waren die Moabiter. Und dann heißt es, und die Kinder Israels dienten Eglon, dem König der Moabiter, 18 Jahre lang. Die haben dieses Volk unterdrückt. Und dann geht er dahin. Man fragt sich und wundert sich, dass Elimelech geradewegs eigentlich seine eigene Familie, seine Frau und seine Kinder, darf ich mal sagen, mitten in die Feinde Israels führt. Genau genommen in ein Land, das unter Gottes Fluch und Bann stand. Weil Gott gesagt hat, dafür wird Moab bestraft werden, weil sie meinem Volk entgegen sich gestellt haben. In 5. Mose 23, das war die Bibelstelle davor, hat Gott sogar verheißen. Und das ist das Interessante dann, wenn wir da bei Ruth nachher sind. Ich lese es vor. Kein Nachkomme der Ammoniter oder Moabiter soll in die Gemeinde des Herrn kommen. Auch die 10. Generation ihrer Nachkommen soll nicht in die Gemeinde des Herrn kommen auf ewig. Gott hat gesagt, und die haben keinen Zugang zum Volk. Wenn wir sagen, dieses Volk war, wie es in Epheser 2, Vers 12 heißt, eine Zeit ohne Christus, ohne Bündnisse, ohne Hoffnung, ohne Gott. Man könnte sagen, Elimelech ist mitten in die Welt gegangen. Er ist in die Welt geflohen. Statt zu Gott zu fliehen, darf ich mal sagen, statt dem Herrn in die Arme zu laufen, ist er der Welt in die Arme gelaufen. Sein Weg, der auf einmal dann schreckliche Folgen mit sich brachten, nämlich einen Weg, das ihn und seine Familie in großes Leid gebracht hat. Kaum in Moab angekommen, stirbt Elimelech und seine Frau ist auf einmal allein mit ihren Kindern. Interessant sind die Namen der Söhne, aber da steckt schon ein bisschen was drin, weil diese beiden Söhne ihre gewisse Bezeichnung schon haben. Kilion heißt verschmachten. Und Machlon heißt kränklich. Kränklich. Also man könnte sagen, ja, und Elimelech und seine Frau, Naemi, seine beiden Söhne, aber hießen, und das ist auch interessant, aber hießen kränklich und verschmachtend. Sie wissen ja, dass in der Bibel, gerade im Alten Testament, die Namen oftmals eine Bedeutung haben. Im Alten Testament ist es tatsächlich so, von einem Tun ergehen. Das heißt, im Alten Testament ist es immer wieder auch Folge des Gesetzes, wo Gott gesagt hat, wenn ihr tut, dann werdet ihr. Wenn ihr nicht tut, dann bekommt ihr. Also dieser Tun-Ergehen-Effekt, Ursache und Wirkung. Die Entscheidung aus Unglauben heraus bringt keinen Segen, sondern sie führt eigentlich nur mehr in Ungehorsam, in Leid und Schmerz zur Folge. Das ist das Gesetz. Das ist Altes Testament. Heute im Neuen Testament ist es nicht mehr so. Ich werde euch auch nachher zeigen, oder beim letzten Mal euch aufzeigen, wie Gott es löst. Aber wie dieses Gesetz hier knallhart greift. Diese Namen waren bezeichnend auch für das, was tatsächlich war. Sie waren geistlich krank. Geistlich sind sie eigentlich verschmachtet dort in Moab. Ich möchte euch mal kurz noch das aufzeigen. Geistlich unfruchtbar. Elimelech ist ein geistlicher Typus. Ich möchte es mal so übertragen auf einen Ungläubigen. Auf einen, der den Weg des Glaubens ablehnt, der sagt, es lohnt sich eh nicht, auf Gott zu vertrauen, also ich mache mein eigenes Ding, und der im Unglauben stirbt. Schreibt euch mal auf, und mit dem möchte ich schließen, auch wenn es jetzt gerade ein bisschen, wie soll ich sagen, negativ ist, aber Sprüche 17, Vers 11, da heißt es, wenn der gottlose Mensch stirbt, so ist seine Hoffnung verloren. Ein Mensch lebt immer in der Hoffnung. Es ist ja schon auch interessant, selbst die Ungläubigen, die eigentlich ja keinen Grund zur Hoffnung haben, haben immer Hoffnung. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagen sie immer. Ja? Aber irgendwie stirbt die mit ihnen. Weil sie keine Hoffnung für das, was danach haben. Und das ist das, was Sprüche sagt, wenn der gottlose Mensch stirbt, so ist seine Hoffnung verloren. Und die Erwartung der Gewalttätigen, die wird zunichte. Dann ist wirklich vorbei. Und das ist das, was, darf ich mal sagen, vielleicht auch eine Naemi wieder wachgerüttelt hat. Die gesagt hat, wir haben unsere Hoffnung auf uns gesetzt. Wir haben unsere Hoffnung auf unsere eigenen Wege gesetzt. Wir haben, ja? Sprüche 11, Vers 7. Oh ja, es ist spät. Entschuldigung. Sprüche 11, Vers 7. Und wenn wir meinen, wir halten irgendwie selber die Hoffnung in der Hand, dann ist es das, was Gott uns hier lehrt, dass der Mensch nicht selber sei Glückesschmied ist, das ist nicht wahr. Sondern dass die Hoffnung allein im Vertrauen auf Gott liegt. Dass die Hoffnung allein in dem liegt, wo Naemi nachher sagt, und ich kehre wieder zurück. Ich kehre zurück. 10 Jahre, darf ich mal sagen, einer Zeit, wo sie geistlich krank waren, geistlich geschwächelt und verschmachtet haben, wo sie geistlich unfruchtbar waren, aber immer in der Hoffnung gelebt haben, wir kriegen das schon hin. Wisst ihr, die Zeit gibt es für uns auch. Wo wir denken, wir müssen jetzt selber auf unsere Hoffnung irgendwie praktizieren. Und manchmal sind es gerade die verlorene Zeit. Und da ist vielleicht die Frage auch, die wir uns heute Abend stellen können. Welchen Weg schlagen wir ein? Wo ist vielleicht gerade etwas, wo schwer ist? Vielleicht eine Durststrecke, die wir durchmachen. Und wo du innerlich vielleicht dran bist und sagst, jetzt würde ich am liebsten aufbrechen und ausbrechen. Und Gott sagt, halt doch aus und vertrau. Wo Gott dich ermutigt und sagt, jetzt flieh doch zu mir anstatt von mir weg. Und wo Gott vielleicht auch uns manchmal in Situationen schenkt, vielleicht ist es auch gar nicht unser Schuld, sondern einfach nur ein Mittragen. Da gibt es Dinge in deiner Familie, da bist du nicht schuld, aber irgendwie bist du halt mit drin. Deswegen kannst du auch nicht alles hinschmeißen. Kannst du auch nicht die Verantwortung in der Familie hinkippen und sagen, ist mir jetzt alles egal. Das muss ich überlegen, der hat sein Erbe verlassen. Das, was er anvertraut bekommen hat, die ganze Äcker. Mir geht es nicht darum, um deinen Acker, den du hörst, aber ja, geistlich mal zu sehen, Gott hat ihm etwas anvertraut gehabt und er hat auch gepfiffen. Das war schon fast so ein Esau-Effekt. Und da ist Elimelech eben so ein geistlicher Typus auf einen, der von Gott nichts mehr wissen wollte. Und großartig ist, wie Gott aber mit dieser Familie weitermacht und die Naemi wieder zurückholt. Auf ganz besondere Weise. Da machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Nächstes Mal werden wir uns dann mit der Ruth beschäftigen, ja, beziehungsweise mit den drei Frauen, ja, nämlich Naemi, Ruth und dann die Orpa. Vielleicht könnt ihr einfach mal so, wenn ihr euch mal Zeit nehmt, das ganze Buch mal schön durchlesen. An einem Stück, ja. Das hilft dann nachher. Ich würde noch mit uns beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns in deinem Wort Dinge aufzeigst, Herr, die geistliche Prinzipien enthalten, Herr, wo wir lernen möchten. Ich möchte dir Danke sagen, Herr, dass du über unser Leben wachst und unser Leben kennst. Auch da, wo wir uns vielleicht manchmal von dir abwenden oder in Gefilde gehen, Herr, die gar nicht von dir gewollt und gesegnet sind. Und manchmal lässt du uns auch wirklich so gegen Wand laufen, um uns wieder wach zu rütteln. Und ich möchte einfach Danke sagen, Herr, dass du dich immer wieder erbarmt hast, gerade in dieser Richterzeit, wo es immer wieder heißt, dass du Richter erweckt hast, wo du das Volk wieder zurückgeholt hast, wo du immer wieder, wie in so einem wiederkehrenden Kreislauf, dein Volk nicht hast fallen lassen. Und dass es auch in unserem Leben immer wieder der Fall ist, dass du uns nicht loslässt. Danke, lieber Vater, Herr, dass du weißt, wo vielleicht gerade auch so Hungersnöte, geistliche Nöte, vielleicht aber auch Schwierigkeiten in Familie, persönliche Lebensumstände oder im Betrieb, im Alltag uns auszehren. Da, wo wir vielleicht in der Gefahr stehen, jetzt eigene Wege und Entscheidungen zu treffen, vielleicht auszubrechen, dir den Rücken zu kehren, vielleicht eine Last nicht gewillt sind zu tragen, da gib uns Einsicht, das zu tun, was du willst. Danke dir, lieber Vater, dass du einfach auch diesen Tag heute geschenkt hast. Ich möchte nochmal herzlich Danke sagen für das, was in diesem Tag heute drin lag. Bei jedem Einzelnen von uns, du weißt es, wollen die einfach hinbringen, da wo Dinge ungeklärt sind, dich bitten, dass du schenkst, dass wir sie geklärt kriegen. Dir Danke sagen für die Bewahrung, die du geschenkt hast heute. Dir Danke sagen für die Begegnungen, die wir haben durften bei der Abschiedstrauerfeier von der Annemarie. Ich möchte nochmal herzlich Danke sagen auch für das Leben, das du gewirkt und gebraucht hast, gerade auch hier im Bezirk und im Verband. Herr, wir wollen dich loben und preisen dafür. Wir wollen dich jetzt bitten auch für diesen Abend und für diese Nacht. Herr, geh du mit uns, lass du unseren Segen sein, gegenseitig zu deiner Ehre. Amen. Amen.